Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Einschlafen mit Geschichte. Heute Morde an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. 15. Januar 1919. In Berlin werden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht nach der Niederschlagung des Spartakusaufstandes von Reichswehrsoldaten ermordet. Die Morde an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, führenden Mitgliedern der neu gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD, wurden während der Niederschlagung des Spartakusaufstands am 15. Januar 1919 von rechtsgerichteten, konterrevolutionären Soldaten der Garde-Kavallerie-Schützendivision verübt. Da KPD und USPD, die von den Mehrheitssozialdemokraten geführte Rechtsregierung, insbesondere Reichswehrminister Gustav Noske, für dieses Verbrechen mitverantwortlich machten, führten diese ersten politischen Morde in der Weimarer Republik zu einer dauerhaften Spaltung der linken Kräfte. Diese Spaltung wiederum war eine der Gründe für den Untergang der ersten deutschen Demokratie im Jahr 1933. Vorgeschichte: Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht stiegen im Zuge der Novemberrevolution zu den beiden einflussreichsten Führern der neu gegründeten KPD auf, die für eine Sozialisierung der Großindustrie und die Errichtung einer Räterepublik eintraten, wie sie ähnlich im Jahr zuvor durch die Oktoberrevolution in Russland errichtet worden war. Schon im Dezember 1918 waren zahlreiche großformatige Plakate gegen sie in Berlin zu sehen, unter anderem mit der Aufforderung: Schlagt ihre Führer tot, tötet Liebknecht. Ebenfalls wurden unzählige Handzettel mit dem gleichen Inhalt, unter anderem durch die antibolschewistische Liga, verbreitet. Es gab erhebliche Meinungsverschiedenheiten zur MSPD, die im Rat der Volksbeauftragten eine provisorische Regierung führte. In der sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts wurde zum Beispiel Liebknecht wiederholt als geisteskrank bezeichnet. Seit dem 5. Januar 1919 versuchten Karl Liebknecht und andere Organisatoren, mit dem Spartakusaufstand eine Regierungsübernahme nach russischem Vorbild zu erreichen. Die bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar lehnten sie ab. Es gab Massendemonstrationen und die Besetzung von Redaktionsgebäuden mehrerer Zeitungen, wie des sozialdemokratischen Vorwärts und des linksliberalen Berliner Tageblatts. Der regierende Rat der Volksbeauftragten, der zu diesem Zeitpunkt nur noch aus SPD-Vertretern bestand, veröffentlichte am 9. Januar eine offizielle Stellungnahme gegen den Aufstand mit dem abschließenden Satz: Die Stunde der Abrechnung naht. Die SPD-Regierung verbündete sich mit dem Militär und rechten Freikorps und schlug den Aufstand bis zum 12. Januar 1919 blutig nieder. Hauptverantwortlicher war der neue Reichswehrminister Gustav Noske. Unter Zivilisten und Militärangehörigen kursierten Gerüchte, dass auf die Spartakistenführer Kopfgelder ausgesetzt worden seien. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg lebten in dieser Zeit an verschiedenen Orten versteckt. Seit dem 14. Januar 1919 wohnten sie bei dem Kaufmann Siegfried Markussohn und dessen Frau, einer Freundin Luxemburgs, in der Mannheimer Straße 43, jetzt 27 in Wilmersdorf. Dort verfasste Karl Liebknecht seinen letzten Artikel, trotz alledem, für die KPD-Zeitung Die Rote Fahne. Am Abend des 15. Januars hatte sich Rosa Luxemburg schlafen gelegt. Wilhelm Pieck war in die Wohnung gekommen und brachte gefälschte Ausweispapiere für die beiden. Gegen 20.30 Uhr klingelte der Hauswirt an der Wohnungstür und fragte nach Liebknecht und Luxemburg. Obwohl deren Anwesenheit verleugnet wurde, kamen 5 Mitglieder einer Wilmersdorfer Bürgerwehr in die Wohnung und nahmen die beiden sowie Pieck mit. Ermordung von Karl Liebknecht. Karl Liebknecht wurde zunächst zur Wilmersdorfer Zizilienschule gebracht. Von dort rief ein Angehöriger der Bürgerwehr in der Reichskanzlei an und informierte den stellvertretenden Pressechef Robert Breuer über die Festnahme. Dieser kündigte einen Rückruf an, der aber angeblich nicht erfolgte. Daraufhin brachten Angehörige der Bürgerwehr Liebknecht gegen 21.30 Uhr per Automobil zum Eden-Hotel an der Ecke Budapester Straße, Kurfürstenstraße in Tiergarten, dem Hauptquartier der Garde-Kavallerie-Schützendivision. Diese stand unter der Führung von Generalleutnant Hofmann und war erst seit diesem Tag in Berlin. Der anwesende erste Generalstabsoffizier Waldemar Pabst übernahm den Gefangenen und verhörte ihn. Danach telefonierte er mit dem Reichswehrminister Gustav Noske von der SPD. Dieser forderte ihn auf, mit dem verantwortlichen General Walter von Lüttwitz Kontakt aufzunehmen, um dort Zustimmung zur Tötung der beiden Gefangenen zu bekommen, worauf Pabst aber verzichtete, da er vermutete, diese nicht zu erhalten. Pabst behauptete, dass Noske dann die geplante Ermordung der beiden durch Pabst gebilligt habe. Eine Gruppe von Marineoffizieren unter der Führung von Kapitänleutnant Horst von Pflug-Hartung übernahm den Gefangenen. Sie verließen in einfachen Mannschaftsuniformen gekleidet gegen 22.45 Uhr durch den Seitenausgang zur Kurfürstenstraße das Hotel. Beim Verlassen wurde Liebknecht von Hotelgästen bespuckt, beschimpft und geschlagen. Als er im Auto saß, schlug der Jäger Otto Runge zweimal mit einem Gewehrkolben von hinten auf seinen Kopf, der zu bluten begann. Auf das anfahrende Automobil sprang der Leutnant Rudolf Liebmann auf, der über die Absicht des Transports nicht informiert war. Die Fahrt ging in den nahegelegenen Tiergarten. Dort hielt der Fahrer an einer Stelle, wo ein völlig unbeleuchteter Fußweg abging, an und behauptete, das Fahrzeug habe eine Panne. Karl Liebknecht wurde aufgefordert, zu Fuß weiterzugehen. Er wurde von vorne und seitlich von jeweils 2 Offizieren bewacht, von hinten von 3. Nach wenigen Metern wurde er am Ufer des Neuen Sees aus nächster Nähe von hinten erschossen. Schüsse gaben Kapitänleutnant Horst von Pflug-Hartung, Leutnant zur See Heinrich Stiege, Oberleutnant zur See Ulrich von Rietgen und der nicht zum Kommando gehörende Leutnant Rudolf Liebmann ab. Anwesend waren außerdem Hauptmann Heinz von Pflug-Hartung, Leutnant zur See Bruno Schulze sowie der Jäger Clemens Friedrich als einziger Nichtoffizier. Der Tote wurde um 23.15 Uhr als unbekannte Leiche in der Rettungswache gegenüber dem Eden-Hotel abgegeben. Anschließend wurde dem Hauptmann Waldemar Pabst Bericht erstattet. Ermordung von Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg und Wilhelm Pieck wurden gegen 22 Uhr in das Eden-Hotel gebracht. Dort befragte sie Hauptmann Pabst kurz. Gegen 23.30 Uhr übergab er Rosa Luxemburg dem Oberleutnant Kurt Vogel und einigen einfachen Soldaten. Diese verließen das Hotel durch den Haupteingang, vor dem der Jäger Otto Runge stand und mit einem Gewehrkolben auf den Kopf der Gefangenen einschlug. Diese sank ohnmächtig zu Boden und erhielt dort einen weiteren Hieb auf den Kopf. Sie wurde in ein Automobil getragen. Nachdem dieses etwa 40 Meter gefahren war, sprang der Leutnant zur See, Hermann Sukon, auf das linke Trittbrett auf. Er setzte eine Pistole an die linke Schläfe und schoss einmal. Danach verließ er das Fahrzeug wieder und verschwand in die Dunkelheit. Der Leichnam wurde nun entgegen der ursprünglichen Anweisungen durch Oberleutnant Vogel und die Mannschaft in den Landwehrkanal zwischen Lichtenstein und Corneliusbrücke geworfen. Dabei wurde ein patrouillierender Soldat auf sie aufmerksam. Diesem erklärten sie freimütig, dass sie gerade Rosa Luxemburg in das Wasser geworfen hatten. Anschließend wurde Hauptmann Pabst Bericht erstattet. Dieser war verärgert, da die Tötung und die Entsorgung der Leiche anders als geplant abgelaufen war. Presseberichte. Hauptmann Pabst verfasste ein ausführliches Pressekommunik, in dem er angab, Karl Liebknecht sei auf der Flucht erschossen und Rosa Luxemburg von der Menge getötet worden. Dieses wurde als erstes in der Berliner Zeitung am Mittag und dem 12-Uhr-Blatt gemeldet. Anschließend berichteten viele Tageszeitungen darüber. Leo Jogiches recherchierte die Ereignisse detailliert und veröffentlichte seine Erkenntnisse am 12. Februar 1919 in der KPD-Zeitung Die Rote Fahne. Die USPD-Zeitung Freiheit deutete am 28. Mai 1919 erstmals auf Hermann Sukun als möglichen Mörder von Rosa Luxemburg. Beisetzungen. Am 25. Januar 1919 wurde Karl Liebknecht mit weiteren 33 Opfern des Spartakusaufstandes in Friedrichsfelde bei Berlin beerdigt. Für Rosa Luxemburg wurde ein leerer Sarg bestattet. Im Trauerzug liefen etwa 100.000 Menschen mit. Die Leiche von Rosa Luxemburg wurde erst am 31. Mai aus dem Landwehrkanal geborgen und anschließend von ihrer Vertrauten Mathilde Jakob identifiziert. Am 13. Juni fand deren Beisetzung statt, ebenfalls mit einer großen Trauergemeinde. Jährlich finden am 2. Januarsonntag Demonstrationen zum Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in Berlin-Friedrichsfelde statt. Prozess 1919. Nachdem lange versucht worden war, einen Prozess zu vermeiden, fand seit dem 8. Mai 1919 doch eine Verhandlung vor dem Feldkriegsgericht des Garde-Kavallerie-Schützenkorps statt. Vorsitzender Richter war Kriegsgerichtsrat Erhard, ermittelnder Anklagevertreter Kriegsgerichtsrat Paul Jorns. Die Verhandlung fand vor einem Gericht der Division statt, die die Morde zu verantworten hatte, und nicht vor einem ordentlichen Gericht. Es gab ausführliche Befragungen vieler Beteiligter und Zeugen. Der hauptverantwortliche Hauptmann Pabst wurde nicht vorgeladen. Am 14. Mai wurden dann lediglich drei Beschuldigte verurteilt. Huser Otto Runge, der Luxemburg und Liebknecht mit Kolbenschlägen auf den Kopf schwer verletzt hatte, nur wegen Wachtvergehens im Felde, wegen versuchten Totschlags in Tateinheit, mit gefährlicher Körperverletzung unter Missbrauch der Waffe, begangen in zwei Fällen, in einem Falle auch in Tateinheit mit erschwertem Wachtverbrechen, im Feld zu einer Gesamtstrafe von 2 Jahren Gefängnis, 2 Wochen Haft, 4 Jahren Ehrverlust und Entfernung aus dem Heere. Die Haftstrafe wurde durch die erlittene Untersuchungshaft für verbüßt erachtet. Leutnant der Reserve Liebmann, der zugegeben hatte, Karl Liebknecht erschossen zu haben, wurde nur wegen Anmaßung einer Befehlsbefugnis in Tateinheit mit Begünstigung zu 6 Wochen geschärften Stubenarrest verurteilt. Oberleutnant A.D. Vogel, der den Mord an Rosa Luxemburg gestanden hatte, wahrscheinlich fälschlicherweise, wurde nur wegen erschwerten Wachtverbrechens im Felde in Tateinheit begangen, mit Begünstigung während Ausübung des Dienstes, Missbrauch der Dienstgewalt und Beiseiteschaffung einer Leiche zu einer Gesamtstrafe von 2 Jahren, 4 Monaten Gefängnis und Dienstentlassung verurteilt. Vogel und Liebmann wurden nicht wegen der Morde verurteilt, obwohl sie diese zugegeben hatten. Alle anderen Beschuldigten wurden freigesprochen. In dem Verfahren, das strukturell voreingenommen war, wurden gezielt Tatsachen vertuscht. Der wahrscheinlich tatsächliche Luxemburg-Mörder Hermann Sukun wurde durch den ermittelnden Reichskriegsrat Paul Jorns und den beisitzenden Richter Canaris gedeckt. Diese verhalfen auch dem verurteilten Oberleutnant Vogel, vor seinem Haftantritt zur Flucht in die Niederlande. 1921 erklärte der Fahrer des Luxemburg-Transportes Janschkow erstmals, dass der bis dahin unbekannte siebente Mann auf dem Trittbrett, der wahrscheinlich Rosa Luxemburg erschoss, Hermann Sukhon gewesen sei. Dieser konnte jedoch erst 1925 nach mehrjährigen Bemühungen zum Tathergang befragt werden. Er bestätigte, mit dem Auto mitgefahren zu sein, leugnete aber eine Beteiligung an dem Mord. Prozesse 1929 bis 1930. Am 24. März 1928 beschuldigte der Journalist Berthold Jakob den vormaligen Kriegsgerichtsrat Paul Jorns, als Vertreter der Anklage im Prozess von 1919 die Mörder gedeckt und Zusammenhänge vertuscht zu haben. Daraufhin verklagten Oberreichsanwalt Karl August Werner und Jorns den verantwortlichen Redakteur Josef Bornstein der Beleidigung und üble Nachrede. In der Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht Berlin-Mitte seit dem 17. April 1929 konnte der Anwalt Paul Levy nach den eingesehenen Akten Jorns Verschleppung und Verdunkelung des Verfahrens sowie Fluchtbeihilfe nachweisen. Dessen eindrucksvolles Abschlussplädoyer nannte Karl von Ossizi später die mächtigste deutsche Rede nach Ferdinand Lassalle. Der Redakteur Bornstein wurde von der Anklage der Beleidigung freigesprochen. In einem ersten Revisionsprozess wurde dieses Urteil bestätigt. In einem weiteren Revisionsverfahren bekam Jorns doch Recht und Bornstein wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Weitere Entwicklungen. Im Januar 1932 erklärte Horst von Pflug-Hartung, der den Transport und die Ermordung Karl Liebknechts geleitet hatte, in einem Zeitungsinterview, dass Reichswehrminister Noske von der SPD direkt den Befehl zur Tötung Liebknechts gegeben hätte. Noske bestritt dies daraufhin öffentlich, worauf Pflug-Hartung erklärte, er sei falsch zitiert worden. Am 1. Dezember 1959 erklärte der ehemals hauptverantwortliche Hauptmann Waldemar Pabst gegenüber Günther Nollau, dem späteren Präsidenten des Verfassungsschutzes, dass Hermann Sukhon Rosa Luxemburg erschossen habe und nicht Kurt Vogel, wie bisher angenommen worden war. Dieses wurde allerdings erst 10 Jahre später öffentlich bekannt gemacht. Pabst gab außerdem 1962 dem Spiegel ein ausführliches Interview, indem er zu verschiedenen Details der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg seine Sichtweisen darlegte. Am 14. und 15. Januar 1969 zeigte das erste deutsche Fernsehen die Dokumentation »Der Fall Liebknecht Luxemburg«, in der einige neue Erkenntnisse zum Ablauf der Ereignisse gezeigt wurden. Hermann Sukhon, der dort erstmals öffentlich des Mordes an Rosa Luxemburg bezichtigt wurde, erwirkte, dass das Landgericht Stuttgart im Februar 1970 den Süddeutschen Rundfunk verurteilte, diese Behauptung zu widerrufen. Es stützte sich dabei auf die fragwürdigen Urteile des Feldkriegsgerichts von 1919. 2009 behauptete der Rechtsmediziner der Berliner Charité, Michael Zokos, dass eine unbekannte weibliche Frauenleiche von 1919 in der Charité möglicherweise Rosa Luxemburg sei. Er ignorierte dabei historische Erkenntnisse wie den Obduktionsbericht und die zweifelsfreie Identifizierung des tatsächlichen Körpers durch die Vertraute Mathilde Jakob und weitere Zeugenberichte, die seiner Vermutung widersprachen. Der Autor Klaus Gietinger und ein Rechtsmediziner verwiesen daraufhin öffentlich auf die offensichtlichen Unstimmigkeiten in dessen Behauptungen. Fazit: Die Morde an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg bedeuteten einen Einschnitt für die sozialistische Bewegung der jungen Weimarer Republik. Nach ihnen gab es keine Führer mehr, die eine vergleichbare charismatische Ausstrahlung und Wirksamkeit hatten. Die linken Bewegungen zersplitterten sich weiter. In der KPD gewann bald die stalinistische Richtung die Überhand, die in wesentlichen Praktiken den Vorstellungen von Rosa Luxemburg widersprach. Das Vorgehen gegen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg hatte auch nach damaligem Rechtsverständnis keine legale Grundlage. Ihre Festnahmen durch eine Bürgerwehr war nicht gerechtfertigt, da diese keinerlei Befugnisse zu einem solchen Vorgehen hatte. Außerdem lag auch kein Haftbefehl gegen die beiden vor. Die Garde-Kavallerie-Schützendivision im Eden-Hotel hatte keine Befugnisse, Zivilisten in Gewahrsam zu nehmen, ebenso nicht ihr Hauptmann Waldemar Pabst, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Die einzige offizielle Stelle, zu der man sie hätte bringen können, wäre ein Polizeirevier gewesen. Die Morde waren justiziable Verbrechen, wie in anderen vergleichbaren Fällen auch. Die Morde an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg waren die ersten politischen Morde der jungen Weimarer Republik. Es folgten bald weitere, zunächst an den Linken Kurt Eisner, Leo Jogiches und Gustav Landauer, dann auch an wichtigen Politikern wie Walter Rathenau und Matthias Erzberger. Philipp Scheidemann überlebte einen Mordanschlag.
Einschlafen mit Geschichte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Ton und Schnitt João Carlos da Cruz, gelesen von mir, Moritz Toastmann.